Diese Predigt heißt Nur für eure Ohren. Und vor dem wir anfangen, wollen wir erst beten. Lieber Heiland, wir wollen dich einladen, um unser besonderer Gast zu sein. Wir bitten um deinen Heiligen Geist und deinen Schutz in Jesu Namen. Amen. Diese Predigt handelt zum Teil über das Evangelium des Johannes. Denn das ist ein ganz besonderes Evangelium, ganz anders wie die synoptischen Evangelien. Und es handelt sich zum größten Teil in diesem Evangelium nur um die letzte Woche des Lebens Christi. Auch sind da Geschichten in diesem Evangelium, die nirgends anders erscheinen in der Bibel und auch nicht in den anderen Evangelien, also nur hier. Es sind keine Gleichnisse in dem Evangelium Johannes. Es werden nur einige von den Wundern aufgezeichnet, die auch in den anderen gegenwärtig sind. Es werden 7 Wunder beschrieben. Meistens sind diese Wunder da, um die Gottheit Jesu Christi zu beweisen. Und nur 2 von denen, die in anderen Evangelien gegenwärtig sind, werden auch hier besprochen. Und einige werden wir besprechen, so wie wir weiter studieren. Der Schneidepunkt in diesem Evangelium liegt in Offenbarung 13. Und der wichtigste Teil, der größte Teil, kommt nach Offenbarung 13. Also es gibt keine Gleichnisse. 7 Wunder werden aufgezeichnet. Und im Johannes 16, Vers 25 lesen wir, solche habe ich zu euch durch Sprichwörter geredet. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr durch Sprichwörter mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. Also Jesus spricht direkt zu seinen Jüngern. Offenbarung 13. Die Einführung zu Offenbarung 13 ist die Tatsache, dass die Jünger zu diesem Abendmahlessen kamen und auf dem Weg zu diesem Abendmahl haben sie sich noch immer gestritten über wer der Wichtigste war unter ihnen, wer den höchsten Rang haben würde. Vers 1. Vor dem Pascha-Feste aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während der Mahlzeit, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, obgleich Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben habe und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hingehe, steht er vom Mahle auf, legt seine Kleider ab, nimmt einen Schurz und umgürtet sich. Also diese Jünger kamen zu dieser Mahlzeit mit einer Gesinnung des Wettkampfes. Wer war die größte Persönlichkeit? Wer hatte die wichtigste Rolle? Und Jesus steht auf und er nimmt ein Tuch. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. So kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hiernach erfahren. Petrus spricht zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße nur, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Also hier haben wir ein Beispiel einer Mini-Taufe. Sie waren schon gereinigt, Aber der Staub, der baut sich auf den Füßen. Nachdem er nur die Füße gewaschen und seine Kleider angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tische und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Und die Antwort ist nein, sie haben nicht verstanden, was er ihnen getan hat. Denn sie hatten diskutiert, wer war der Wichtigste, wer war der Größte unter ihnen. Und Judas und Johannes saßen zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Und dieser Geist des Wettbewerbes war unter ihnen. Und hier steht der Meister auf und wäscht ihnen die Füße. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn ihr es geschehen ist, ihr glaubet, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, welchen ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also hier kommt das Evangelium zum Ausspruch. Sie sollten gesendet werden, um das Evangelium zu verbreiten. Und diejenigen, die diese Botschaft in die Welt hineintragen mussten, mussten sauber sein. Sie mussten gereinigt sein. Die Füße mussten gewaschen sein. Es ist interessant, dass er auch dem Judas die Füße gewaschen hatte. Petrus war empört, aber als Jesus zu ihm sagte, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir, dann sagte er, okay, dann meinen ganzen Leib. Judas hingegen hat sich gedacht, so eine Erniedrigung, so etwas Niedriges von dem Herrscher der zukünftigen Welt, ich werde ihn zwingen, um seine Macht zu beweisen. Und dieser Gedanke, den Herrn Jesus Christus zu verleugnen, wurde in ihm verstärkt. Da Jesus solches gesprochen hat, war er im Geist erregt, bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an, wussten nicht, von welchem er redete. Er hatte aber einen seiner Jünger, den Jesus liebte, bei Tisch, seinen Platz an der Seite Jesu. Also Johannes saß neben ihm und Petrus winkt und sagt: Hallo, frag ihn mal, wer es ist. Also er winkt. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Und Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauchen und geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simon Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, da spricht Jesus ihm: Was du tun willst, das tue bald. Es ist ein besonderes Ereignis. Sie sitzen an dem Tisch. Wir haben auch diese Eigenschaft, dass wenn wir Gäste haben und wir wollen besonders lieb sein zu einem und da ist etwas, was besonders schmackhaft ist, dass wir vielleicht ein Brötchen nehmen und genau diesen Aufstrich gebrauchen und sagen, hier, versuch den mal, der ist ganz besonders. Und so merkt keiner, was eigentlich los ist. Aber Jesus zeigt ihm hierdurch, dass er ihn besonders gern hat. Aber der Geist Satans erfüllt ihn. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist des Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Und er gibt ihnen den Auftrag, dass sie einander lieben müssen. In Vers 34 von Johannes 13 sagt er: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, dass, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Judas verlässt den Raum und jetzt sind nur die Jünger übrig. Kein anderer. Es ist wie eine Sichtung. Der Raum ist gereinigt von dem Gegengeist. Und nur diejenigen, die den Heiligen Geist im Frühregen empfangen sollten, sitzen vor Jesus. Und er bringt ihnen den größten Teil des Johannesbriefes oder des Johannesevangeliums, nachdem Judas schon gegangen war, nur für ihre Ohren. Also es ist wichtig, dass wir studieren, was ist die Botschaft Jesu Christi an diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen sollten, um das Evangelium in der Welt zu verbreiten. Und darum auch für uns wichtig, um zu wissen, was ist es, was Jesus uns sagen will, zu denjenigen, die den Spätregen empfangen sollen, um die Welt zu informieren. Petrus spricht zu ihm, warum, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Jesus hat gewusst, dass seine Jünger Schwachheiten hatten. Sie haben ihn nämlich alle verlassen an dem Abend. Und er hat auch gewusst, was Petrus durchmachen würde. Aber er hat auch gewusst, dass Petrus einen Geist hatte, der wieder zurückkehren würde und sich demütigen würde und beim Herrn bleiben. Er war einer von denen, der einer der Fürsprecher werden sollte, nachdem der Heilige Geist in seiner Fülle im ersten Frühregen ausgegossen war. So, nur diejenigen, die da saßen, sollten diesen Frühregen empfangen mit den Jüngern zusammen. Dieses Judas-Prinzip musste erst die Gruppe verlassen. In Johannes 17, Vers 12 steht geschrieben, als ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Nicht einer. Also in der Endzeit, wenn Gottes Volk gesichtet ist von dem Judas-Prinzip, dann werden sie diese Verheißung auch für sich in Anspruch nehmen können. Also was sagt Gott direkt zu seinen Jüngern? Was ist das Studium? Wir lesen im Geist der Weissagung, dass nur diejenigen, die die Heilige Schrift als das Wort Gottes, als die Stimme Gottes für sich in Anspruch nehmen, wahre Lerner des Wortes sein können. Wenn man diskutiert, ob es vielleicht dieses oder jenes ist und so weiter. Aber wenn man das nimmt als das reine Wort Gottes, dann kann man wachsen im Glauben. Und dann kann man auch aufgerichtet werden zum Dienst. Wir müssen auch wie Petrus an den Punkt gelangen, wo wir wissen, dass da nichts Gutes in mir ist, sondern dass meine Kraft allein von Gott kommt. Wir müssen beten wie noch nie zuvor. Wir müssen studieren. Und wir werden geraten, um das Johannesevangelium in ganz besonderer Weise zu studieren. Jedes Wort ist wichtig für uns. Der Wille Gottes wird vor allem im Johannesevangelium im 6., 13., 14., 15., 16. und 17. Kapitel des Johannes aufgezeichnet. Und das ist das Antiserum gegen dieses Sündenproblem, das in dem Menschen herrscht. Wenn diejenigen, die Gottes Wort im Ganzen aufnehmen, vom Anfang bis zum anderen und jedes Wort glauben, als ob es direkt aus dem Munde Gottes kommt, nur diejenigen werden insbesondere ausgerichtet sein für den Empfang des Heiligen Geistes. Und Ich möchte gerne unter denen zählen. Und ich glaube, jeder Christ sollte dieses Verlangen im Herzen haben. Das sechste Kapitel, wieso ist das wichtig? Danach fuhr Jesus über das Galiläische Meer bei Tiberius und es folgten ihm viele Menschen nach. Es war aber das Pascha nahe, das Fest der Juden. Also der Tod Jesu ist kurz danach. Und hier sitzen das Volk, eine Menge Leute. Woher kaufen wir Brot, dass diese essen können? Und sie diskutieren untereinander, wie viel das kosten würde, um diese Menschen zu füttern. Also Finanzen spielen hier eine Rolle. Philippus antwortete, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig nehme. Da spricht einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Da hast nicht genug Geld, um dieses Evangelium zu verkündigen und diese Menschen zu sättigen mit dem Brot des ewigen Lebens. Aber sie vergessen, wer hinter dem Evangelium steht. Und so sind wir heute auch. Wir denken, wir müssen was ganz Besonderes tun oder wir müssen eine ganz besondere Menge Geld haben, um das zu erreichen, was wir erreichen müssen. Nein, der Herr wird dafür sorgen, dass das, was wir tun, vermehrfacht wird in seinen Händen. Und warum waren es Gerstenbrote? Die Frühernte war Gerste. Und diese Frühernte ist ein Symbol des Frühregens. Und die 5000 Menschen, die da saßen, oder Personen, die da saßen, waren die Stellvertreter der Familien. Da waren also mehr wie 5000. Es waren 5000 Männer. 5000 Stellvertreter für die Familien. Und 5 ist die Zahl der Menschheit. 2 Fische bringt die Zahl auf 7. Also um den Hunger der Menschheit zu füllen, wenn wir die Kraft der Gottheit dazufügen und wir bringen es auf die Zahl 7, dann wird es vermehrfacht in den Händen Jesus Christus. Jesus sprach, macht, dass die Leute sich setzen. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 in Zahl. Jesus aber nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. So viel sie wollten. Also wie viel man zu sich nimmt, hängt vom eigenen Willen ab. Also Gott gibt die Botschaft des ewigen Lebens. Der Prediger, die Menschen, jeder, der berufen ist zu diesem Glauben, nimmt dieses Evangelium und teilt es aus. Und dann sagt er, sammelt die übrigen gebliebenen Brocken. Da sammelten sie in füllten 12 Körbe mit Brocken. Also da war genug für das ganze Volk Israel, 12 Stämme. Und die 12 Jünger stehen ja auch für die Endzeitfülle von 12 Stämmen von geistlichem Israel. Gott wird genug übrig haben, dass die ganze Menschheit diese Botschaft empfangen kann. Und wir brauchen keine Angst haben, wo das Geld herkommt. Wo soll das Geld herkommen, um diese Menschen zu füttern? Wie sollen wir dieses Evangelium verbreiten? Wie ist dieses Studio entstanden, wo ich jetzt stehe? Wie ist das denn entstanden? Wo sind die Kameras her? Wie sind die hierher gekommen? Hat man da eine Fülle Geld gehabt und einfach nur gekauft? Oder ist es so, wie es nötig war, gekommen? Aus den Händen des liebenden, lebendigen Gottes? Und dann eine Geschichte in diesem sechsten Kapitel. Und die hängt mit dieser Geschichte zusammen. Johannes 6, Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, welche Jesu getan hatten, sprachen sie, das ist der wahrhaftige Prophet, der in die Welt gekommen ist. Wenn Gott seine Menschen bemächtigt, um das ewige Evangelium zu verkündigen, werden es auch viele sagen. In Kapitel 6, Vers 16, nach dieser Mahlzeit, als es Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab ans Meer, stiegen in das Schiff und fuhren über das Meer nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem Meere wandeln und sich Schiffe nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie in das Schiff nehmen, und alsbald war das Schiff am Lande, wohin sie fuhren. Also ein Wunder. Sie ruderten noch und da waren sie am Lande. Es geschah auch mit Philippus, als er den äthiopischen Gesandten getauft hatte. Sofort war er an einer anderen Stelle. Jetzt, diese Geschichte sagt nicht viel mehr. In den anderen Evangelien können wir von diesem Wunder etwas mehr erfahren. Da lesen wir auch, dass Petrus versuchte, auf diesem stürmischen Wasser zu gehen. Und er konnte nicht, weil er den Blick auf Jesus verlor. Jetzt, was ist dieses Wasser, wo sie ruderten? Das Wasser steht für die Völker, die Nationen. Und das Evangelium muss sich verbreiten über die Völker. Die Jünger Jesu müssen auf dem Wasser gehen, sie müssen dieses Evangelium verbreiten. Aber wenn sie den Blick auf Jesus verlieren, dann werden sie es nie schaffen. Wie sollen sie über dieses Wasser kommen? Der Sturm weht, die Stürme der letzten Tage sind um uns. Wie sollen wir es erreichen, dass wir das ganze Wasser überfahren können? Wenn Jesus in dem Boot ist, alsbald waren sie an der anderen Seite. Und dann diese Wucht. Was ist die Bedeutung von diesen Broten? Am nächsten Tag waren die Menschenmassen wieder da. Und er fragt sie so, seid ihr hier wegen diesen Broten? Wieso seid ihr hier? Johannes 6, Vers 28. Sie fragen ihn, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wir können sehen, warum dieses sechste Kapitel so wichtig ist. Es erzählt, wie man evangelisieren soll, mit welchem Vertrauen, mit welchen Geldern, auf welche Art sollen wir es tun. Und er redet von diesem Brot und er sagt zu ihnen, denn das Brot Gottes, in Vers 33, ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie ihm zu, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und er sagt zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Ihr sollt mich internalisieren, ihr sollt dieses Fleisch essen, ihr sollt dieses Blut trinken. Vers 41 sagt, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kannten? Wie spricht er denn? Ich bin vom Himmel herabgekommen. Und er fragte sie, murrt ihr untereinander? Es steht geschrieben in den Propheten, Vers 45, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das ewige Leben ist mit Jesus Christus verknüpft. Und die Jünger müssen dies verstehen. Und die Massen, die wollen nicht diesen Christus internalisieren. Was heißt das? Seinen Charakter annehmen. Seine Eigenschaften, ihre eigenen Eigenschaften machen. Das ist eine schwere Speise, würden sie sagen. Eine harte Speise. Ich möchte gerne dir folgen, ich möchte gerne gerettet werden, aber um wieder in Harmonie mit dem Geist Gottes und dem Charakter Christi zu kommen, das ist eine andere Sache. Kann ich nicht bleiben, wie ich bin? Was muss ich tun, um die Werke Gottes zu tun? Die Bibel berichtet, dass viele der Jünger Jesu dann nicht mehr mit ihm gingen. Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die solches hörten, sprachen. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Aus diesem Anlass, Vers 66, traten viele seine Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Jesus Christus ist nicht nur gekommen, um die Menschen aus ihrem Zustand zu retten. Jesus Christus ist auch gekommen, um die Menschen wieder aufzurichten in den ursprünglichen Zustand. Jesus sprach zu den 12, diejenigen, die den Frühregen empfangen sollten. Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Und Jesus erkennt, dass sie die Auserwählten sind. Und diese Kapitel sind, nachdem Judas die 12 verlassen hatte. In diesen Kapiteln redet Jesus direkt zu denjenigen, die den Frühregen empfangen sollten. Und wir können dann auch das übertragen auf unsere Zeit, wo wir sagen würden, wenn das Judas-Prinzip sich getrennt hat von der Gemeinde, weil es zu heiß wird unter den Umständen der letzten Tage, dann gehören diese Worte denjenigen, die den Spätregen, unter der Kraft des Spätregens die Verkündigung von dem Evangelium auf sich nehmen werden. Und es fängt an mit dem gewaltigen Versprechen, euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu euch nehmen, auf dass ich auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisset ihr, und ihr kennet den Weg. Sie kennen den Weg, denn er hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch Jesus Christus können Sie dieses Ziel erreichen. Aber hier ist auch eine Wiederkunftserwartung. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Das letzte Volk auf Erden und dieses erste Volk hier von diesem Evangelium hatte eine Wiederkunftserwartung. Wenn wir die nicht haben, wenn wir sagen, der Herr zögert in seinem Kommen, dann haben wir ein falsches Verständnis des Evangeliums. Dann haben wir nicht einen Drang, diese Botschaft zu verbreiten. Philippus spricht zu ihm, zeige uns den Vater, zu dem du hingehst. Jesus sagt, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Wenn wir den Charakter Gottes verstehen wollen, dann müssen wir Jesus Christus studieren. Und wenn wir den studieren, dann werden wir sehen, dass dieser Jesus Christus, der gekommen ist, um gefallene Menschen aufzurichten und der mit sanften Worten die Erpressten aufrichtete, nicht der gleiche Jesus ist, der in den Kirchen verkündigt wird, der nur wartet, um jeden zu bestrafen und in eine ewige Hölle zu schmeißen. Wir müssen Jesus Christus und seinen Charakter verstehen, wenn wir auf dem Wasser gehen wollen, wenn wir durch die Nationen gehen wollen und den Charakter Jesus und den Weg der Wahrheit an ihnen kundmachen wollen. Aber wir werden es nicht alleine tun brauchen. Liebt ihr mich? So haltet ihr meine Gebote. Wir müssen dieses Fleisch essen. Wir müssen diesen Charakter internalisieren. Wir müssen ihn studieren. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Die frühe Gemeinde und die Endzeitgemeinde hat eine ganz besondere Eigenschaft. Sie liebt Jesus Christus und darum liebt sie die Gebote Christus. Die Welt im Gegensatz lehnt die Gebote ab. Das ist nicht mehr wichtig. Und dieser Beistand, Vers 26, die Lutherbibel nennt es den Tröster, die englische Bibel Comforter, Tröster. Aber der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch in allen Dingen erinnern, was ich euch gesagt habe. Also wenn er uns erinnert an alles, was er gesagt hat, da muss ich ja wissen, was er gesagt hat. Man kann nur erinnert werden an etwas, was man schon weiß, was man vergessen hat. Also es ist absolut notwendig, dass diejenigen, die den Spätregen empfangen wollen, auch wissen müssen, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen es studieren. Wir müssen es internalisieren. Wir müssen dieses Brot essen. Damit, wenn jemand eine Frage stellt, dass diese Antwort vom Heiligen Geist angeregt wieder hervorkommen kann. Wir müssen Männer des Wortes sein. Kapitel 15 sagt im Vers 2, ein jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Also dieser Gedanke der Heiligung ist auch Teil dieser Botschaft an denjenigen, die das Evangelium verkündigen werden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Früchte, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also totale Abhängigkeit ist eine Bedingung für das effektive Verkündigung dieses Evangeliums. Und dann wieder in Vers 10. So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Also dieser Gedanke der Gebote des Heiligen Geistes, diese Abhängigkeit ist zentral für diejenigen, die diese letzte Botschaft verkündigen müssen. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und die Frage ist, haben wir diese Liebe? Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum hasst euch die Welt. Also wir werden vorbereitet in dieser Botschaft nur für die Ohren derjenigen, die den Frühregen hier empfangen sollten und darum auch übertragen für diejenigen, die den Spätregen empfangen werden. dass wir uns vorbereiten müssen, dass die Welt uns hassen wird. Die Welt kümmert sich um das Wohl der Menschheit und der sozialen Umgebung. Und alles, was zu diesem Wohl zählt, ist wichtig für die Welt. Aber für Gottes Volk ist der Charakter Jesus Christus wichtig und nicht die Eigenschaften der gefallenen menschlichen Natur. Er sagt es ganz deutlich: Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch verfolgen. Wer mich hasst, sagt er in Vers 23, der hasst auch meinen Vater. Und Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit. Und wir wissen ja, dass das Wort ist Wahrheit. Jesus Christus ist Wahrheit. Seine Gebote sind Wahrheit. Der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Es wird also eine Gruppe geben, die sich an das Wort Gottes hält, die keinen anderen Weg der Erlösung sieht, außer durch Jesus Christus, die seinen Charakter mit den besten Möglichkeiten in ihrer Sphäre reflektieren. Vers 2 in Kapitel 16 sagt, sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Ich kann mir vorstellen, wie diese Jünger sich gefühlt hatten. Sie waren hier bei dieser Mahlzeit und dachten, wer ist jetzt der Wichtigste in diesem kommenden Reich, das jetzt bald kommt? Und sie hatten keine Ahnung, auf was auf sie zukommt. Und ich glaube, es geht vielen so in unserer Zeit. Sie haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es kommt ein Krach zwischen der Welt und dem geistlichen Denken. Und nur diejenigen, die dieses Fleisch und dieses Blut getrunken haben, werden stehen können. Sie werden wie Petrus auf dem Wasser gehen können. Und wenn sie die Augen auf ihn gerichtet halten, werden sie nicht sinken. Sie werden dieses Werk vollenden. Vers 7 sagt in Kapitel 16, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und jetzt müssen wir einen Augenblick denken, wieso wird der Heilige Geist geschenkt? Der Heilige Geist ist ein Geschenk, um uns auf den Dienst vorzubereiten. Was für ein Dienst? Um das Evangelium unter der Kraft des Heiligen Geistes zu verkündigen. Es ist ein Dienst. Und wenn dieser Dienst ausgeführt wird, dann wird er auch Früchte tragen. Genau wie unter dem Frühregen Tausende sich zu Gottes Volk zählten, so unter dem Spätregen werden auch Tausende sich zum Volk Gottes zählen. Aber die Botschaft ist ja keine populäre Botschaft. Also wie soll das geschehen? Und darum schreibt er hier in Vers 8, und wenn derselbe kommt, dieser Heilige Geist, wird er die Welt strafen, um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Also die Welt wird überzeugt sein von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, das sind die drei Abteilungen des Heiligtums. Im Außenhof, da, wo der Altar des Sündopfers stand, werden sie konfrontiert werden mit dem Sündopfer. Und wenn sie einstehen oder wenn sie bekennen, dass sie sündhaft sind und sich bekehren, dann kommt der heilige Raum und sie werden akzeptieren, dass sie den Charakter Christus, diese Heiligen, annehmen müssen. Und dann das Gericht, das Gesetz, diese drei Komponente. Und viele Menschen werden sich zur Wahrheit bekehren. Psalm 77, Vers 13 sagt, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie Gott? Elberfelder Übersetzung. Oder Vers 7 in Psalm 74. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht, die Wohnung deines Namens. Daniel 8 sagt, ja, es wuchs an den Fürsten des Heeres und nahm von ihm weg das tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Diese Lehre des Heiligtums wird teilhaftig sein der Endbotschaft. Es ist nämlich der Erlösungsplan in Tippus. Vers 13 sagt uns, wenn aber jener, der Heilige Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Nicht nur ein Teil der Wahrheit, die ist noch eine Eigenschaft für die Endzeitgemeinde. Die ganze Wahrheit. Die frühe Gemeinde hatte auch die ganze Wahrheit. Und diese Wahrheit wurde dann zertreten und zertrampelt über die Jahrhunderte. Und die Endzeitgemeinde muss wieder diese ganze Wahrheit haben. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also Prophetie wird Teil sein der Endzeitbotschaft. Derselbe wird mir erklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Vers 15 sagt, alles, was der Vater hat, das ist meins. Darum habe ich euch gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Also diese Menschen, die unter dem Spätregen stehen, werden die Fülle des Geistes haben. Sie werden einen Geist der Weissagung haben. Und die Menschen, die es ernst meinen, werden es erkennen. Jetzt dieser Heilige Geist. Wir brauchen nicht diskutieren über wer und wie und was er wirkt. Das ist ein Geheimnis. Er ist der Stellvertreter Christi. Ein Stellvertreter ist nicht die gleiche Person. Gleich wie als Jesus getauft wurde, und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihm herabkam, war es nicht er selber, der auf sich herabkam. Es ist eine Person, aber die Art und die Natur können wir nicht verstehen. Es ist wie der Wind, der kommt und der geht. Aber die Arbeit des Heiligen Geistes, den Dienst, den können wir verstehen. In Vers 16, Kapitel 16 sagt es, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen. Und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Also diese Naherwartung, diese kurze Zeit wird Teil sein der letzten Gemeinde. Das ist die Botschaft für die Ohren der Jünger alleine, für diejenigen, die den Spätregen empfangen sollten. Vers 23, Kapitel 16. Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bittet, werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das ist ein Versprechen. Gott ist bereit, dieses Geschenk des Heiligen Geistes im Übermaß an sein Volk zu schenken. Wir glauben immer, dass diese Geschenke nur für uns sind. Ja, sie sind für uns. Sie erleuchten unseren Verstand, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir die Prophezeiungen studieren. Gott wird uns helfen, ja. Aber der Heilige Geist wird vor allem gegeben, um anderen das Evangelium zu verkündigen. Und wenn wir fragen, Herr, schenk uns diesen Heiligen Geist, damit die Leute, mit denen wir in Berührung kommen, diese Wahrheiten verstehen, dann wird er sie im Maße geben. Es ist ein Versprechen. Überall, wo ich hinkomme in der Welt, sehe ich mehr und mehr, wie Menschen einen Hunger haben auf Wahrheit. Früher war es schwierig, das Evangelium zu verbreiten. Heutzutage, die Menschen haben einen Hunger, denn sie sehen, was in der Welt los ist. In Kapitel 16, Vers 32 sagt es, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werden, ein jeglicher in das Seine und mich alleine lasset. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sind Versprechen, die müssen wir internalisieren. Und dann Kapitel 17, das Hohepriestergebet, das Jesus über seine Jünger aussprach. Dieses Hohepriestergebet haben wir nötig für die Zeit, in der wir leben. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dich dein Sohn auch verkläre. Und ich glaube, die Stunde ist auch da, wo wir Jesus Christus verherrlichen müssen. Gleich wie er verherrlicht wurde hier. Gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf das ewige Leben geben, allein die du ihm gegeben hast. Vers 3 sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christum, erkennen. Wir können uns nicht einschüchtern lassen. Wir können uns nicht erlauben, dass wir aufhören, um zu evangelisieren, weil es politisch nicht korrekt ist in der Zeit, in der wir leben. Es gibt jetzt Gesetze in der Welt, in Russland haben sie ein Gesetz eingeführt, wo sie sagen, dass man nur in der eigenen Gemeinschaft evangelisieren darf, nur in den Gebäuden von der eigenen Gemeinschaft, nicht erst in dem eigenen Hause, denn das könnte zu Unruhen führen mit anderen Glaubensgemeinschaften. Also diese angebliche Freiheit, um zu glauben, wie man will, darf nicht auch gebraucht werden, um des Menschen Wohlwillens, um das Evangelium auch auf andere zu übertragen. Wir brauchen den Heiligen Geist wie noch nie zuvor. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast, sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Vers 18 sagt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben angenommen und erkannt wahrhaftig, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wir können nicht aufhören zu evangelisieren, weil es politisch nicht korrekt ist. Wir müssen diese Kraft des Heiligen Geistes haben. Wir müssen diese Versprechen in Anspruch nehmen. Vers 12 sagt, dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Die habe ich bewahrt. Und ist keiner von ihnen verloren, als das verlorene Kind, das die Schrift erfüllt würde. Er spricht zu denjenigen, die erhalten werden. Und dieses Versprechen gilt auch für uns. Heilige sie in deiner Wahrheit, Vers 17. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist der Kern des Protestantismus. Und den brauchen wir. Wir brauchen eine protestantische Erweckung. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist die Verkündigung, die die Welt hören muss. Die Umstände werden immer schwieriger. Diese Versprechen für die ersten Jünger, die gelten auch für uns. Das Christentum ist viel breiter als was die Menschheit es sieht. Das Christentum ist nicht ein Credo. Es ist nicht, was eine Glaubensgemeinschaft vielleicht meint, es sei. Das Christentum ist eine Internalisierung der ganzen Wahrheit Gottes. Und diese Wahrheit, die nur in Jesus Christus erfüllt werden kann, muss an die Welt gebracht werden. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo wir die Worte Christi für die Ohren derjenigen, die nicht verloren gehen sollten, die das Evangelium verbreiten sollten unter dem Frühregen, für uns in Anspruch nehmen, die den Spätregen erwarten. Möge Gott uns helfen, um sein Wort zu studieren, dass wenn wir das Wort verkündigen, der Heilige Geist diese Worte wach machen können und viele, viele Tausende diese Wahrheit annehmen dürfen. Möge Gott uns helfen, in Jesu Namen. Amen.